In Deutschland herrscht Priestermangel und die vorhandenen Priester haben oft so viele und vielfältige Aufgaben, dass es mancherorts wirklich schwierig sein kann, noch einen Priester in der Nähe zu den vielfältigen persönlichen Fragen des alltäglichen Glaubens befragen zu können. Radio Horeb hilft bei diesem Problem und so grüßt sie auf Radio Horeb und auch auf Radio Maria Südtirol aus München Leon Bichler zur aktuellen Ausgabe von Frag den Pfarrer. Zum Glauben. Jetzt haben Sie in der nächsten knappen Stunde die Möglichkeit, den Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln zu all jenen Fragen rund um den katholischen Glauben zu befragen, auf die Sie schon immer einmal eine Antwort haben wollten. Egal ob es um Liturgie, um den Katechismus, um heiße Eisen aus der Kirchengeschichte oder etwa um persönliche Glaubenszweifel geht. Kommen Sie mit uns ins Gespräch darüber. Die Nummer dafür lautet 089-517-008-008. Außerhalb Deutschlands bitte folgende Nummer wählen. Es ist die 0049-89-517-008-008. Und damit an Sie, Pfarrer Filler, herzlich willkommen auf Radio Horeb. Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Hallo.
Grüß Gott.
Pfarrer Filler, bis die ersten Hörer anrufen, interessiert uns aus der Redaktion das Thema Trinität oder in Deutsch ausgedrückt die Dreifaltigkeit. Christen glauben ja an den einen Gott in drei Personen, hört sich aber für einige Leute irgendwie nach Polytheismus, also nach viel Götterglaube oder mehr Götterglaube an. Wie ist denn der Persönlichkeitsbegriff in Bezug auf die heilige Dreifaltigkeit aus Sicht der katholischen Kirche richtig zu verstehen, Pfarrer Filler?
Ja, es gibt die beiden großen Grundgeheimnisse unseres Glaubens. Das eine ist das Kreuz und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und das zweite ist eben das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit. Wir glauben an einen Gott in drei Personen. Und das ist eben das genaue Gegenteil von der Vielgötterei. Es sind nicht mehrere Götter, an die wir glauben, sondern wir glauben an einen Gott, der sich in der Heiligen Schrift in drei Personen offenbart. Wir glauben an Gott, den Schöpfer, der die Welt und den Menschen erschaffen hat. Wir glauben an den Gott, der Mensch geworden ist, der göttliche Logos, das Wort Gottes, das Mensch geworden ist in Jesus Christus, der uns auch dieses Geheimnis offenbart, dass eben der himmlische Vater da ist, dass er als der Sohn Gottes da ist. Und wir glauben an den Heiligen Geist, an die Kraft Gottes, die am Pfingsttag auf die Apostel herabkommt und sie erfüllt mit Kraft und sie dazu bewegt, in die Öffentlichkeit zu treten, die Geburtsstunde der Kirche. Und das ist eben ein Geheimnis, es ist ein Gott, der in drei Personen gegenwärtig ist und den wir in drei Personen anbeten und verehren. Maria übrigens gehört nicht dazu. Sie ist ein Geschöpf, ein besonders begnadetes, auserwähltes Geschöpf, aber eben nur ein Geschöpf und kein Gott und kein Bestandteil der Dreifaltigkeit. Und das ist eben ein Geheimnis, das mit unserem Verstand nicht endgültig zu ergründen ist. Es ist nicht wieder unsere Vernunft, aber es übersteigt einfach unseren Verstand. Es übersteigt unsere Fantasie, uns vorzustellen, wie das denn tatsächlich sein kann, dass es einen Gott gibt, der in drei Personen vorhanden, gegenwärtig ist und handelt. Und der heilige Augustinus, da gibt es eine schöne Anekdote, der heilige Augustinus ist einmal, der sich sehr viele Gedanken gemacht hat über das Wesen der göttlichen Dreifaltigkeit, wie das zu verstehen ist, wie das zu denken ist, wie das zu begründen, zu erklären ist. Er ist einmal am Strand entlang gegangen und sah einen kleinen Jungen, der dabei damit beschäftigt war. Er hat ein Loch gebuddelt und hat Meerwasser in das Loch hineingeschüttet. Und Augustinus sagte, mein lieber Junge, warum schüttest du das Wasser des Meeres in dieses Loch hinein? Und der Junge sagt, ich möchte das ganze Meer in dieses Loch gießen. Und sagt Augustinus, das ist unmöglich, das wird dir niemals gelingen. Der Junge sagte, lieber heiliger Augustinus, eher kann ich das Wasser des ganzen Meeres in dieses Loch schütten, als dass du das Geheimnis der Dreifaltigkeit ergründen kannst. Man hat auch im Laufe der Zeit verschiedene Vergleiche versucht zu finden, die dieses Geheimnis uns näher bringen. Man hat eben gesagt, es ist zum Beispiel wie die Sonne. Wir sehen eben die Sonne. Wir sehen daneben das Licht, das von der Sonne ausgeht und das die Erde erreicht. Und wir spüren die Wärme, die von der Sonne ausgeht und die uns auch das Leben schenkt. Und so haben wir diese drei Dinge, die doch zusammengehören. Ein Gott in drei Personen, eben in der Gestalt des Himmelskörpers, der Sonne, in der Gestalt ihrer Strahlen, in der Gestalt der Sonnenwärme, die uns erreicht und die wir spüren. Aber natürlich ist es immer so, dass alle Vergleiche, die wir finden können, eigentlich völlig unzureichend sind und es uns gar nicht möglich ist, dieses Geheimnis des Glaubens ganz zu entschlüsseln.
Vielen Dank, Pfarrer Filler, für die Erläuterung dieser Sichtweise der Kirche in Bezug auf die heilige Dreifaltigkeit und auch gerade dieser abschließende Vergleich mit der Sonne ist wirklich ein ganz schöner, wie ich finde. Ich persönlich habe in Bezug auf die Dreifaltigkeit immer diesen Vergleich mit dem Wasser auch ganz schön gefunden, wo man eben sagt, ja, also so wie das eine gleiche Wasser drei verschiedene Aggregatzustände haben kann, nämlich flüssig, eisförmig oder auch dampfförmig, so kann eben auch der eine Gott in diesen drei Personen sich verschieden zeigen. Also gibt es bestimmt noch viele weitere schöne Vergleiche, die einem das ein bisschen näher bringen können. Und wir laden jetzt auch alle weiteren Hörer ein, eigene Fragen zu stellen am Pfarrer Filler zum Glauben der katholischen Kirche, und zwar unter der Rufnummer 089 517 008. 008. Die Leitungen sind aktuell recht frei. Also nutzen Sie die Chance und rufen Sie an 089 517 008 008. Als erste Anruferin darf ich jetzt eine Dame aus Heidelberg bei uns begrüßen. Und so sage ich ein herzliches Grüß Gott zu Frau Wollkopf.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage, was die Liturgie betrifft. Und zwar habe ich da ich habe viele Artikel gelesen in der letzten Zeit, wo Leute sich beschwert haben, dass die Predigt von Laien gehalten worden ist, von Pastoralreferenten oder auch, ja. Und ich habe das auch selbst erlebt. Und meistens, bei uns ist es oft während der Heiligen Erstkommunion, dass dann die Pastoralreferentin predigt. Und dann habe ich auch gehört, dass ein Gläubiger dann die Kirche verlassen hat mit einem lauten Knall, weil er so empört darüber war. Und ich finde es selber auch nicht so gut, wenn der Priester nicht die Predigt hält, sondern ja dann eben die Pastoralreferentin. Aber das Argument, das vielleicht dagegen spricht, vielleicht gibt es da wirklich ein schlüssiges Argument, und da wäre ich sehr dankbar, wenn Sie mir da helfen könnten, dass man da was sagen kann oder erklären kann.
Ja, das ist eine gute Frage, die ein Problem betrifft, das sehr häufig in unseren Pfarrgemeinden anzutreffen ist, dass eben nicht der Priester oder Diakon die Predigt der Katechese hält, sondern dass eben von Laien, von Pastoral- oder Gemeindereferenten oder anderen Leuten aus der Gemeinde diese Aufgabe übernommen wird. Man kann jetzt auf zwei Arten argumentieren, damit einmal mit der rechtlichen Situation, das ist eigentlich nicht vorgesehen und eigentlich nicht erlaubt, das ist die Ordnung der Kirche, dass die Predigt, die Homilie, die Katechese eben dem Priester oder Diakon vorbehalten ist. Und inhaltlich kann man argumentieren, dass eigentlich das ja die Aufgabe des Pfarrers ist, des Priesters und anteilig auch des Diakons, weil er eigentlich die Aufgabe des Bischofs übernimmt. Der Pfarrer ist ja der Stellvertreter des Bischofs in der Pfarrgemeinde. Er handelt in seinem Namen, in seinem Auftrag stellvertretend für ihn. Und der Bischof ist eben in der Nachfolge der Apostel derjenige, der als Hirte für die Herde zuständig ist. Und das Hirtenamt verbindet sich eben mit dem Lehramt, mit der Aufgabe, den Glauben zu verkünden, den Glauben zu verteidigen, den Glauben zu erklären. Und das ist eben ja auch die Aufgabe der Homilie und der Predigt und der Katechese, die also inhaltlich vom Inneren her zutiefst mit dem geistlichen Amt verbunden ist, dass der Bischof und mit ihm und abhängig von ihm auch der Priester und der Diakon innehat. Und das ist eigentlich vom Wesen her mit diesem Weiheamt zusammenhängt, dass es auch dazu gehört, nicht nur die Sakramente zu spenden und zu feiern, die Messe zu feiern, die Beichte abzunehmen, die Kinder zu taufen, sondern dass eben auch die Verkündigung mit zu diesem priesterlichen Dienst des guten Hirten dazugehört, der eben die Aufgabe hat und der dafür auch ausgebildet ist, den Glauben zu verkünden und in der Predigt auf die Schrifttexte Bezug zu nehmen, das Wort Gottes zu erhellen, auf die jeweilige Zeit und Probleme anzuwenden und dass das eben deutlich zu machen. Es ist also vom Äußeren her, von der Ordnung der Kirche her nicht erlaubt, dass es andere Leute machen. Und inhaltlich gesehen hängt es eben damit zusammen, dass es eine wichtige Aufgabe des priesterlichen Dienstes ist.
Das habe ich jetzt gut verstanden. Dankeschön.
Sehr gerne.
Alles Gute, auf Wiederhören, Frau Maulkopf. Als nächstes ruft eine Dame aus der Nähe von Würzburg an. Zuvor dürfen wir aber auch noch alle anderen Hörerinnen und Hörer einladen, eigene Fragen rund um den katholischen Glauben an uns zu richten, beziehungsweise live an Pfarrer Filler. Und da kann es um den Katechismus, um die Liturgie, um die Kirchengeschichte und um vieles mehr, auch um persönliche Glaubenszweifel gehen. Rufen Sie an, kommen Sie dazu mit uns ins Gespräch unter der Rufnummer 089 517 008 008. Die Leitungen sind relativ frei momentan, jetzt haben Sie gute Chancen. Und außerhalb Deutschlands können Sie uns erreichen unter 0049 89 517 008 008. Als nächstes darf ich eine Dame aus der Nähe von Würzburg bei uns begrüßen. Schönen guten Tag, Frau Kitzner. Hallo.
Hallo. Hallo, Herr Pfarrer Filler. Ich habe eine Frage an Sie. Und zwar, ich bete auf den Kreuzweg und zu der achten Station, da ist eine Bibelstelle genannt und den letzten Satz, den verstehe ich nicht so richtig. Und zwar heißt, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Und jetzt kommt der Satz, da steht, wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden? Können Sie mir das mal ein bisschen erklären? Den verstehe ich immer nicht, diesen Satz. Ist aus dem Lukas-Evangelium, ne? 23, 28 bis 31.
Genau, das ist die Situation, wo Jesus den Frauen auf dem Kreuzweg begegnet.
Ja.
Die eben voller Mitleid sind, die klagen und weinen. Und der Herr weist eben darauf hin, dass es eben nicht nur darum geht, auf ihn zu schauen, sondern dass eben auch jeder selbst das Kreuz tragen muss. Und dass auch die Menschen von Jerusalem schwere Zeiten bevorsteht, und das hat ja die Geschichte auch gezeigt, dass eben auch das Kreuz in der Geschichte durch die Zeiten hindurch immer wieder von uns getragen werden muss. Weint über euch und eure Kinder, seht, dass ihr auch selbst in meiner Nachfolge dieses Kreuz tragen müsst. Und ja. Dann folgt eben dieser Vers. Ich weiß jetzt aktuell spontan gar nicht, ob das ein Zitat aus dem Alten Testament ist oder nicht, dass eben der Vergleich hier gezogen wird zwischen dem grünen und dem dürren Holz. Und ich würde das so verstehen wollen, dass man eben sagt, wenn es geht jetzt um den Vergleich zwischen dem Anfang und dem Ende, zwischen dem grünen Holz und dem dürren Holz. Wir haben im Deutschen auch so vielleicht ganz ähnliche Sprichworte. So, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Oder früh krümmt sich, wer ein Haken werden will oder sowas in der Richtung, ich weiß gar nicht. Aber wir haben eben auch solche Sprichworte, die eben einen Vergleich ziehen zwischen dem Anfang, was am Anfang da ist und was am Ende sein wird. Und dass es da einen Zusammenhang gibt. Und vielleicht kann man es so verstehen, dass man eben sagt, man muss eben möglichst früh anfangen, diese Haltung anzunehmen, die Jesus sein Leben lang gepflegt hat, nämlich Ja zu sagen zum Willen des Vaters, auch wenn dieser Wille schwer ist, auch wenn es bedeutet, das Kreuz zu tragen. Und je früher ich mich darum bemühe, in diese Haltung des sich Gott Übergebens hineinzufinden, je früher ich bereit bin, in allen Lebenslagen Ja zu sagen zum Willen Gottes, je früher ich bereit bin, auch Ja zu sagen zum Kreuz, umso leichter wird es mir im Laufe der Zeit und am Ende meines Lebens auch fallen. Das wäre so meine Hilfe, diesen Vers zu verstehen.
Ja, also irgendwie stolper ich immer über diesen Satz und ich habe jetzt gedacht, ich muss einfach mal nachfragen, ja?
Ja.
Also ich lasse mir das nochmal so durch den Kopf gehen und danke Ihnen ganz herzlich.
Sehr gerne.
Danke, auch Ihnen alles Gute.
Ja, wiederhören.
Wiederhören. Als nächstes erreicht uns eine Anruferin aus Bad Tölz und so begrüße ich bei Radio Horeb ganz herzlich Frau Lausen. Hallo.
Ja, grüß Sie. Hallo, grüß Gott. Ich habe zum Heiligen Geist meine eigene Vorstellung ziemlich früh schon entwickelt, weil ich mir schon in der Pubertät halt viele Glaubensfragen gestellt habe. Gott hat uns als sein Ebenbild erschaffen und der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele. Und wenn ich das sehe, übertragen auf Gott, Gott ist die Einheit Gott und er besteht aus dem Heiligen Geist, aus der Seele, also das ist dann Gott selber und nochmal den Geist, für mich Körper und Körper ist ja Jesus. Jesus ist ja in den Körper gegangen und ist dann hinterher wieder zu Gott hinaufgefahren und wir werden ja auch eines Tages sterben und uns wieder vereinigen mit Gott.
Ja, das ist ein interessanter Gedankengang, den ich jetzt mir auch als neu ist. Das ist ja eine spannende Überlegung. Und natürlich gilt für diese Analogie, was für alle anderen Vergleiche auch gilt, die Unähnlichkeit ist immer größer als
ja,
die
das ist klar. Er hat uns aber als sein Ebenbild erschaffen, halt im Irdischen. Und da habe ich nochmal eine provokative Frage. Das ist jetzt eine Frage an Sie. Wenn uns Gott als sein Ebenbild als Mann und Frau erschaffen hat, dann ist die Frau immer auch gleichwertig und müsste auch gleichwertig für die Kirche sein.
Selbstverständlich, das ist ja auch so.
Das empfinde ich aber nicht, aber das Thema hatten wir ja schon vorher, aber das kann ich nicht, da bin ich nicht mit einverstanden, weil gerade Jesus besonders die Frauen angesprochen hat und es ist Jesus, der in seinem Sein, in seinem Wirken weibliche Eigenschaften verkörpert hat. Dieses Einfühlen und Zuhören, was ja weibliche Eigenschaften sind. Und das fehlt mir ehrlich gesagt bei den Männern, die ja meistens immer Priester sind. Und das ist einfach eine Hürde, zum Beispiel für Frauen, die missbraucht worden sind oder die weibliche Probleme haben. Die können sich dann nicht so an einem Priester wenden. Das ist eben meine provokative Sache. Das wollte ich einfach nur mal ansprechen.
Also da würde ich Ihnen zwei Sachen darauf antworten wollen. Das eine ist, dass eben man ja beobachten kann, dass gerade diejenigen Männer oft zu Priestern berufen werden und Priester auch werden, die eben auch wie Jesus diese Eigenschaften in sich tragen, dass sie eben zugewandt sind, dass sie empathisch sind, dass sie aufmerksam sind, dass sie eben nicht dieses macho-mäßige Gehabe verkörpern, sondern viel eher auch diese, wie Sie sagen, eher weiblichen Eigenschaften auch in sich tragen. Ich würde nicht sagen, dass es generell man so sagen kann, dass Priester nicht gut zuhören können oder eben nicht einfühlsam sind oder diese Skills oder Eigenschaften nicht haben. Das ist das Erste. Ich würde für mich auch, und ich erlebe das ja auch, dass eben auch Frauen, die zu mir zur Beichte kommen, es eben schätzen, dass jemand da ist, der diese Einfühlsamkeit, diese Zugewandtheit, dieses Verständnis einfach auch besitzt. Ja, und zweitens würde ich Ihnen sagen, dass man eben als Frau natürlich auch, außer wenn man jetzt zur Beichte gehen möchte, aber wenn man eben jetzt im Missbrauchsfall oder in anderen traumatischen Situationen und schwierigen Erlebnissen, dass man durchaus ja auch Frauen aufsuchen kann in der Kirche. Es gibt eben Frauen, die entweder in der Pfarrgemeinde mitarbeiten und im Leben stehen. Es gibt Ordensfrauen, und wir kennen aus der Geschichte zahlreiche Beispiele für große Frauen, Gestalten, die ganz viel bewirkt haben, die Ratgeber gewesen sind von ganz vielen Menschen. Und auch heute findet man solche Frauen, die in der Kirche als Laien, als Ordensleute, wie auch immer, wirken und auch durchaus als Ratgeber angesprochen werden können. Und ja, die Tatsache, dass, und das sagen Sie ja gerade die Tatsache, dass Jesus die Frauen ganz bevorzugt behandelt hat, dass er sie auf eine ungewöhnliche Art und Weise behandelt hat, dass Frauen zu seinen Jüngern gehörten und ihm die ganze Zeit gefolgt sind, ihn unterstützt haben. Das macht ja eben deutlich, dass er, und das macht es auch plausibel, weil er hat eben diesen Frauen nicht das Apostelamt übertragen. Er hat auch Maria kein Amt übertragen. Die größte Frau, der größte Christ aller Zeiten. Und das erlaubt es uns eben heute auch nicht zu sagen, wir dürfen Frauen zu Priestern weihen. Sie können ihre Eigenschaften, ihre Fähigkeiten, ihre Talente, ihre Stärken auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Weise mit einbringen und den Menschen zur Verfügung stellen.
Ja, das verstehe ich auch. Aber habe ich da eine falsche Information, dass Jesus Maria Magdalena als erste Apostolin der Apostel benannt hat? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Das ist nicht etwas, was Jesus gesagt hat, sondern das ist etwas, was im Laufe der Zeit aufgekommen ist, eine Bezeichnung dafür, dass Maria Magdalena eben am leeren Grab steht und Jesus sucht.
Genau.
Und ihn dann sieht und ihn für den Gärtner zunächst hält.
Ja, das weiß ich eben.
Und dann ist sie eben diejenige, die als Erste die Osterbotschaft zu den Aposteln bringt. Deshalb sagt man, sie ist die Apostelin der Apostel. Das bezieht sich darauf, dass sie die Botschaft der Auferstehung in Aposteln weitersagt, aber nicht darauf, dass sie eben mit dem Amt des Apostels betraut worden wäre.
Ja gut, vielen Dank auch für Ihre
ausführliche Ausführung.
Vielen Dank.
Danke Ihnen auch. Wiederhören. Ja, nach dieser Frage, auch gerade zur Gleichwertigkeit der Frau in der Kirche, aber eben auch zur Dreifaltigkeit nochmal, darf ich einen Hörer aus Berlin begrüßen jetzt in der Sendung und damit herzlich willkommen bei Radio Horeb, Herr Hader, hallo.
Ja, schönen guten Tag, Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Ich habe die Frage, und zwar, was ist der Unterschied zwischen Seligsprechung und Heiligsprechung? Die Mutter Gottes wird zum Beispiel als selige Jungfrau oder allerseligste Jungfrau angesprochen, an anderen Stellen als heiligste Jungfrau. Und auch andere Heilige, die selig gesprochen sind und dann später noch heilig gesprochen werden.
Genau, das ist eben auf der einen Seite ein Fachvokabular, könnte man sagen, innerhalb der Kirche, die eben in einem Verfahren bestimmt oder erkennt, dass ein bestimmter Mensch, weil er entweder Märtyrer ist oder weil er ein frommes Leben geführt hat, dass er im Himmel ist. Ja. Dass er also ein Heiliger ist.
Ja.
Und das ist eben normalerweise ein langjähriger Prozess, der geführt wird. Es wird das ganze Leben genau beleuchtet. Es werden alle Umstände untersucht. Es gibt verschiedene Instanzen, die durchlaufen werden. Und am Ende steht eben die Feststellung, dieser Mensch hat so gelebt, ist so vorbildlich auch für andere, dass wir ihn als Heiligen verehren.
Ja.
Und die erste Stufe besteht eben darin, und darum geht es bei dem Unterschied zwischen Heilig- und Seligsprechung, dass dieser Heilige in einem bestimmten Teil der Kirche verehrt wird, liturgisch verehrt.
Ah ja, also doch, wenn das Stundengebet auf die ganze Kirche ausgerichtet ist, dass es dann mit der Heiligkeit zusammenhängt.
Eben kein Unterschied darin, dass einer mehr oder weniger heilig ist. Das ist bei beiden dasselbe. Beide sind im Himmel und genießen die himmlische Herrlichkeit. Aber eben bei der ersten Stufe der Seligsprechung wird dann ein Gedenktag im liturgischen Kalender eingeführt und die Messe am entsprechenden Tag zu Ehren dieses Heiligen gefeiert in einem bestimmten Bistum. Das ist also die Seligsprechung. Dann sagt man, dann wird dieser Heilige in diesem Teil der Kirche, für den er besonders wichtig war, liturgisch auch geehrt. Und wenn man sagt, ein Heiliger hat aber für die ganze Welt Kirche eine solche Bedeutung, dann wird diese Heiligsprechung vorgenommen. Das bedeutet, dieser Heilige wird eben in allen Diözesen auf dem ganzen Erdkreis mit einem entsprechenden Gedenktag bedacht und entsprechend auch im Stundengebet und in der Messfeier dann erwähnt. Ja. Das ist der und in den anderen Formen sind eben diese Bezeichnungen synonym. Ob wir sagen, die allerseligste Jungfrau Maria, die heilige Jungfrau Maria, das sind eben unterschiedliche Ausdrucksformen ein und derselben Sache.
Dann vielen Dank.
Sehr gerne.
Alles Gute, Grüße nach Berlin.
Danke, Wiedersehen.
Wiederhören. Ja, als nächstes ruft eine Dame aus der Nähe von Offenbach an. Ich begrüße ganz herzlich Frau Stössel. Hallo.
Schönen guten Tag. Ich habe eine Frage an den Herrn Pfarrer Filler, die mich aktuell gerade sehr beschäftigt. Und zwar wüsste ich gern, ob es einen offiziellen Standpunkt, eine offizielle Lehrmeinung der katholischen Kirche zum Thema Organspende gibt. Denn in der Öffentlichkeit und in der Politik wird ja gerade über eine mögliche Gesetzesänderung debattiert. Also wer zukünftig nicht widerspricht, ist automatisch Organspender. Und ich habe da noch keine eindeutige Meinung für mich. Und ich wüsste jetzt gern, ob die katholische Kirche eindeutig pro oder contra oder ob das individuell zu entscheiden ist, hinsichtlich des Themas Organspende steht.
Genau, das ist eine aktuelle Diskussion. Was Sie angesprochen haben, ist, glaube ich, gerade in der Vorbereitung, dass es da darauf hinzielen soll. Und es wird erfreulicherweise auch in den Medien, im Radio und so weiter, auch in den säkularen Medien, dieses Thema wieder angefangen neu zu diskutieren. Und soweit ich weiß, gibt es von Seiten der katholischen Kirche keinen offiziellen Hinweis oder keine offizielle Entscheidung, wie da zu verfahren ist. Ich glaube eher, dass auch so die Deutsche Bischofskonferenz der Organspende positiv gegenübersteht. Aber meines Wissens gibt es da keine klare Entscheidung pro oder contra.
Entschuldigung, ich hatte Sie unterbrochen. Sprechen Sie gern weiter.
Ich persönlich habe das auch im Studium moraltheologisch behandelt. Und bin zu der Überzeugung gelangt, dass die Organspende, wenn wir nicht von der Organspende sprechen, die paarige Organe betreffen, also eine Niere zum Beispiel, kann man spenden, wenn man danach weiterleben kann. Aber ich bin eben davon überzeugt, dass die Hirntoddefinition, die in Amerika entwickelt worden ist, um die Organspende möglich zu machen, denn es können ja nur lebende Organe transplantiert werden. Ich bin davon überzeugt, dass die Hirntoddefinition keine geeignete Todesdefinition ist. Und ich persönlich lehne auch die Organspende, wenn sie eben dazu führt, dass der Mensch daran stirbt. Aus ethischen Gründen lehne ich es eigentlich ab. Das würde wahrscheinlich noch eine eigene Sendung verdienen, dieses Thema ausführlich mal zu diskutieren, weil es da ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten gibt, die man beleuchten kann. Aber das wäre meine persönliche Meinung.
Vielen Dank. Sind Sie der Meinung, dass es irgendwann eine Art offiziellen Standpunkt der katholischen Kirche zu diesem Thema geben wird? Also ein Hinweis, ein Rat, eher pro oder contra für die Gläubigen, woran sie sich vielleicht orientieren können, wenn sie sich selbst nicht sicher sind? Weil es ist ja schon ein großer Akt der Nächstenliebe nach dem Tod eben, wenn es auch in Anführungszeichen nur die Hirntoddefinition ist, die es dazu gibt, die Organe zu spenden und damit vielen weiteren Menschen, ich glaube es sind 7 oder 8 Menschen, denen man damit ein Weiterleben ermöglichen kann.
Ja, das ist natürlich, jetzt sind wir schon wieder mitten in der Diskussion, wo ich natürlich jetzt viel zu sagen könnte, aber Ihre Frage war, ob es eine offizielle Entscheidung geben wird. Ja. Das ist ja in der Regel immer so, dass die Kirche solche Entscheidungen fällt oder offizielle Hinweise gibt, wenn es da tatsächlich einen Konfliktfall, eine Diskussion gibt, wo man gefragt wird. Und man kann natürlich spekulieren, ob das in naher Zukunft vielleicht angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Debatte, ob es da dazu kommen wird. Das vermag ich nicht zu sagen. Da ist eben jetzt jeder auch daran gehalten, sich sein Gewissen zu befragen und gut zu überlegen und sich zu informieren vor allen Dingen. Es gibt ja zahlreiche Lebensrechtsvereinigungen zum Beispiel, die eben auch Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, da Klärung für sich selbst zu bekommen. Es gibt zahlreiche gesellschaftliche Diskussionen, an denen man teilnehmen kann und die man verfolgen kann, um sich selbst eben auch ein Bild zu machen. Und wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten und Standpunkte, die es ausführlich zu würdigen gilt. Das können wir jetzt in der kürzesten Zeit leider nicht tun. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen und nach reiflicher Überlegung und nach guter Information und nach der Befragung des eigenen Gewissens dann eine Entscheidung zu treffen.
Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. Das hat mir schon sehr weitergeholfen.
Ja, wir freuen uns und vielen Dank für Ihre Frage auch und natürlich zu solchen Themen auch gerne die Mediathek von Radio Horeb durchstöbern. Da haben wir normalerweise auch schon immer wieder Sendungen parat bei der Mediathek, bei den Podcasts, gerade auch dann bei Sendereien wie der Lebenshilfe zum Beispiel.
Danke für den Hinweis.
Danke auch.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Als nächstes darf ich eine Dame aus Linz in der Sendung begrüßen. Herzlich willkommen bei Radio Horeb, Frau Ritz-Kuschel. Hallo.
Ja, hallo. Bin ich noch da?
Ja, wir hören Sie. Gut.
Also, meine Frage ist, Herr Pfarrer Filler, wir beten manchmal nach der heiligen Wandlung, wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst. Wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Und meine Frage ist, betrifft den letzten Satz. Also für mich ist Jesus schon zum Heil der Welt längst gekommen. Warum wir da beten, wir hoffen, dass du kommst.
Das ist eben ein Ausdruck der ganz urchristlichen Erwartung, die die Apostel zum Beispiel hatten und die ersten Christen. Jesus kommt wieder. Das ist das, was er versprochen hat. Das ist das, was bei der Himmelfahrt die Engel den Aposteln gesagt haben, den ihr habt aufsteigen sehen zum Himmel, er wird ebenso wiederkommen. Und er wird, und das ist die Hoffnung und die Gewissheit, die damit verbunden ist, er wird bei seiner Wiederkunft das Reich Gottes, das jetzt schon angefangen hat, endgültig aufrichten. Er wird das Böse auf dieser Welt beseitigen. Er wird den Tod für immer beseitigen. Er wird die Tränen abwaschen von jedem Gesicht. Alle Fragen werden beantwortet. Alle Zweifel werden ausgeräumt. Und es wird den Tod nicht mehr geben. Und das Gottesreich wird in seiner vollen Wirklichkeit aufgerichtet. Und das ist eben das, woran wir Christen glauben, auch wenn das heute manchmal so etwas in den Hintergrund gedrängt wird, dass wir eben das Kommen des Herrn erwarten und ersehnen. Die letzten Worte der Bibel lauten: Maranatha, komm, Herr Jesus. Das ist eigentlich diese Haltung, die wir in jedem Advent immer wieder auch lebendig werden lassen. Komm, Herr Jesus, Advent ist eben nicht nur die Ankunft des Herrn, die wir an Weihnachten feiern, die erste Ankunft des Herrn auf Erden als Mensch, sondern wir erwarten auch die Ankunft des Herrn am Ende der Zeit, die Ankunft des Auferstandenen, der, wie es die Heilige Schrift sagt, eben auf den Wolken erscheint mit seinen Engeln und mit den Heiligen, der am Ende kommt, um sein Reich auszubreiten und aufzurichten in der Welt. Das ist eigentlich diese Hoffnung und diese Erwartung, die wir haben. Diese Welt ist so, wie sie ist, noch nicht vollendet. Und wir sehen das ja, wenn wir die Zeitung aufschlagen und die Nachrichten schauen. Es gibt das Böse noch in der Welt. Es gibt das Leid noch in der Welt. Und wir erwarten, dass Christus kommt, um sein Reich endgültig zu verwirklichen, zu installieren und dass er eine neue Welt, einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft. Und das ist eigentlich diese Erwartung, die bis heute unseren christlichen Glauben prägen soll und die auch in diesem Gebet zum Ausdruck kommt.
Ich habe das mit der Hoffnung anders verstanden. Wir sagen, wir hoffen, dass es bald das Wetter bald besser wird oder sowas, aber Hoffnung, also auf die, da hoffe ich natürlich ganz, oder da bin ich auch fest von überzeugt, dass Jesus wiederkommt, weil er die Wahrheit sagt und die Wahrheit ist. Aber gut, vielen Dank.
Genau, die Apostel waren eben der Meinung, das würde schon ganz bald geschehen, in wenigen Tagen oder Wochen oder Monaten.
Ja.
Das nennt man so eine Naherwartung, dass diese Wiederkunft Christi ist ganz nah. Und man hat im Laufe der Zeit eben festgestellt, es passiert nicht. Wir müssen uns noch hier einrichten in dieser jetzigen verfassten Situation in unserer Welt. Und ich habe den Eindruck, heute ist es eben oft so, dass es viele Christen so ganz entfernt ist, der Gedanke, dass man gar nicht mehr so daran denkt und darum betet auch, dass die Wiederkunft Christi sich bald ereignen möge. Und das ist eigentlich schade.
Also da bin ich ganz Ihrer Meinung und ich bin auch sehr vertraut mit der Bibel und wir haben jetzt gerade in unserem Hauskreis auch die geheime Offenbarung gelesen und mir ist von Kind an eigentlich erst das Alte Testament, aber später auch das Neue Testament sehr nah und von daher, aber ich habe gedacht, wenn ich das so bete, dann denke ich, er ist schon gekommen zum Heil der Welt, er hat uns erlöst und damit hat er uns das Heil gebracht, deshalb hat mich das irritiert.
Genau, und dieses gebrachte Heil, das ja schon, da haben Sie völlig recht, das ist schon passiert. Das muss sich noch vollenden, das muss sich ausbreiten überall hin, damit das Böse und der Tod überall beseitigt werden.
Wunderbar. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich.
Gerne.
Und Wiederhören.
Wiederhören. Als nächstes dürfen wir eine Dame aus dem Großraum Münster in der Sendung begrüßen, die gerne anonym bleiben möchte und die auch noch eine Frage zur Stellung der Frau in der Kirche hat. Schönen guten Tag, willkommen bei Radio Horeb.
Ja, guten Tag. Guten Tag auch, Frau Piller.
Grüß Gott.
Es geht nicht so jetzt um die Stellung der Frau, was ich sagen möchte, sondern einfach, dass es Fakt ist, dass ganz viel, ich es nicht durch mich selber, ich weiß es durch vielen, dass die Priester, die meistens ganz viel Mitgefühl, Feingefühl haben, dass das ganz oft homosexuelle Priester sind, einfach als Fakt. Und dass ich so manche denke, auch dass so manche vielleicht sogar Priester werden, die homosexuell sind, weil sie eigentlich nur dorthin können. Und ich denke, dass es einfach eine größere Problematik ist, als wie es äußerlich dargestellt wird. Und das möchte ich einfach mal in den Raum bringen, dass es das einfach auch mit zu bedenken gibt. Ich weiß nicht,
ja,
ob ich es verstehbar gemacht habe mit dem, was ich da eigentlich sagen möchte.
Ein Thema, das zurzeit aktuell auch diskutiert wird, auch in der Kirche diskutiert wird, kann verschiedene Medienberichte zu diesem Thema aktuell verfolgen. Und meine Meinung, wenn Sie danach fragen, was ich davon halte oder was ich dazu denke, ist eben, dass es erstmal nicht darauf ankommt, ob ich als Priesterkandidat homosexuelle Neigungen habe oder nicht. Es kommt darauf an, ob ich den Glauben habe, die Bereitschaft, Christus nachzufolgen, die Bereitschaft, zölibatär zu leben, die Bereitschaft, Opfer zu bringen, die Bereitschaft, in meinem Dienst aufzugehen. Und dann stellt sich für mich diese Frage gar nicht, welche Neigungen der jeweilige Pfarrer hat. Ich kann es ja auch so gar nicht herausfinden. Ich kann es ja keinem irgendwo am Gesicht ablesen oder sonst irgendwas. Schwierig ist natürlich, und das ist auch gerade in dieser derzeitigen Missbrauchsdebatte ein Argument oder ein wichtiger Punkt, dass man eben sagt, wenn jemand tatsächlich offen homosexuelle Neigungen auslebt und entsprechend praktiziert, dann ist natürlich die Frage, ob so jemand auch geeignet ist für den priesterlichen Dienst. Da geht es eben nicht nur darum, ob ich nicht heirate, dass ich eine Frau heirate, sondern geht es auch eben darum, ob ich die ganzen Erfordernisse dieses priesterlichen Amtes und Dienstes dann ausfüllen kann.
Ja, aber da ist die Frage von wegen der Geheimhaltung, was man ja so ist, der Kirche auch anlastet, wie weit sie sowas, die diese Neigung haben, im Geheimen nämlich tun müssen, weil öffentlich dürfen sie es ja nicht, aber eben im Geheimen. Und damit würde man eigentlich dem Widerspruch leisten, dass man sagt, ja, was du im Geheimen für dich tust, das ist deine Sache, lass es aber nicht in die Öffentlichkeit kommen.
Und ja, aber es gilt auch für alle. Das ist doch keine Frage der Homosexualität, Das ist doch eine Frage, die jeden Priester angeht, ganz egal, ob er etwas falsch macht. Da ist ja immer die Grundlage, er soll nichts falsch machen. Das ist doch völlig egal, ob er schwul ist oder nicht. Das gilt auch für jeden. Das gilt auch für jeden Christen übrigens, nicht nur für jeden Priester.
Das ist doch gerade in der Kirche, was ihr so angelastet wird, dass sie das alles im Geheimen machen und gemacht haben. Ein bisschen jetzt auch mit, was wird, hier kommt ja so vieles raus. Aber nicht an die Öffentlichkeit. An die Öffentlichkeit, da durfte es nie. Aber im Geheimen konnte man das alles machen. Und das ist ja gerade, wo man momentan das Vertrauen zur Kirche ja so, wo das Vertrauen so schwindet.
Aber da muss ich Ihnen ganz energisch widersprechen. Das ist ja falsch. Ist ja nicht so, dass man gesagt hat, solange es geheim bleibt, kannst du machen, was du willst. Es darf halt nur nicht öffentlich werden. Das ist ja niemals der Fall gewesen. Und es war immer so, es gibt die Gebote, es gibt die kirchlichen Regeln, es gibt die Anforderungen, die an deinen Stand und an deinen Beruf gestellt werden, und denen musst du auch entsprechen. Und wenn du es nicht tust, dann begehst du eine Sünde und das musst du beichten. Dann musst du umkehren. Es war niemals so, dass es irgendwie einen Freiraum gegeben hat für ganz gleich welche Neigungen oder welche Vorlieben, sondern es war immer so, dass man ganz klar gesagt hat, du musst einfach den Geboten gehorchen. Wenn du es nicht tust, dann musst du umkehren. Das gilt für den Steuerhinterzieher genauso wie für den Priester, der eine Freundin hat, oder für einen schwulen Priester oder für einen Priester, der Portemonnaies stiehlt, oder für einen Priester, was weiß ich, der betrunken Auto fährt. Es ist ganz gleich, worum es geht. Wir müssen uns an die Gebote halten. Wir müssen Christus nachfolgen, und wer das nicht tut, der muss bereuen und umkehren. Das gilt für jeden.
Ja, und wenn das nicht tut, bleibt das im Geheimen. Was denn diese ganze Sache, wo es immer mehr jetzt rauskommt, mit den in den Orden und all diese, ich will das nicht alles aufrollen, aber all diese Geheimhaltung, was jetzt so rauskommt, was die Kirche schon immer hatte in ihren Klausen, ich möchte es einfach
das
so
Das ist eben nicht
lassen.
Etwas, was mit dem Glauben der Kirche zu tun hat, sondern als etwas, was mit der Art und Weise zu tun hat, wie jetzt die Oberen, sei es in Orden, sei es in einem Bistum, sei es sonst irgendwo, dass diejenigen, die Verantwortung tragen und die Leitungsfunktionen haben, die müssen natürlich sich überlegen, wie gehe ich damit um, wenn ich feststelle, dass hier Priester oder Ordensleute oder Laien oder sonst wer Fehler gemacht haben, schwere Fehler gemacht haben und Verbrechen begangen haben. Und das ist natürlich eine andere Frage. Das hat aber mit dem Glauben der Kirche nichts zu tun, sondern es ist die Frage, wie Verantwortliche in Leitungsfunktionen mit solchen Situationen umgehen. Und da kann man, da haben Sie natürlich völlig recht, und das hat ja der Papst jüngst auch getan, da kann man sagen, in der Vergangenheit haben die das nicht optimal gehandhabt. Das ist natürlich schon richtig, dass eben hier Verantwortliche das auch falsch gemacht haben und Sachen da verschleppt haben und Sachen nicht aufgearbeitet haben und Sachen nicht geahndet haben. Das ist natürlich auch ein Skandal, den es zu kritisieren gilt. Und jetzt hat der Papst ja gesagt, dass eben durch diese neue, durch dieses neue Motu Proprio, dass alle Missbrauchsfälle nach Rom gemeldet werden müssen, dass überall diese Stellen eingerichtet werden, dass eben einer solchen falschen oder zu laxen Praxis da Einhalt geboten wird. Aber wie gesagt, das ist eben ist die Entscheidung von Verantwortlichen, die hat aber nichts mit dem Glauben der Kirche zu tun eigentlich.
Ja, wo die Kirche unglaubwürdig wird.
Ja, die aber Kirche wird mit jedem Christen unglaubwürdig, der nicht dem Evangelium folgt.
Ja.
Und das liegt auch an jedem Einzelnen. Wir alle sind immer in der Gefahr, jeder Einzelne von uns in der Gefahr, dass wir Christus und die Kirche unglaubwürdig machen, wenn wir versagen. Und wir alle sind Sünder und bedürfen der göttlichen Barmherzigkeit und immer wieder der Umkehr.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung dieser Hörerfrage, Herr Filler, um auch die für heute letzten beiden Hörer noch dran zu nehmen, bitte ich jetzt die Dame um Verständnis, dass wir jetzt zum nächsten bzw. zur nächsten Hörerin wechseln, und zwar zu einer Anruferin aus Kevela. So begrüße ich ganz herzlich auf Radio Horeb Frau Esser. Hallo.
Ja, hallo, grüß Gott, Herr Pfarrer Filler, grüß Gott, Herr Fischer. Ich habe eine Information, Vorsicht, Falle, keine Organspende. Da schreibt Professor Dr. Dr. Gerhard Roth, eine wirkliche Leiche ist für eine Organentnahme ungeeignet. Will man Organtransplantation, dann muss man akzeptieren, dass man die Organe einem lebenden Menschen entnimmt. Die Aussage, der Tod eines Menschen sei dann eingetreten, wenn seine gesamten Hirnfunktionen irreversibel ausgefallen sind, ist aus physiologischer Sicht nicht haltbar. Und dann kommt darunter noch, Jesus hat an eine begnadete Person in Hamburg am 1. Januar 2012 gesagt, der Leib lebt noch bei der Organentnahme und empfindet jeden Schmerz, obwohl das Gehirn nicht mehr funktioniert. Ihr braucht euch nur vorzustellen, dass euch bei lebendigem Leib euer Herz herausgerissen wird. Das sage ich, weil ich euch jeden unnötigen Schmerz ersparen möchte. Dazu bleibt hier zu erwähnen, dass der Lösungsprozess von der Materie für manche Seele, die sehr materiell gesonnen war, sehr schmerzhaft sein und lange andauern kann. Das ist der eine Aspekt, nämlich dass die Seele des Organspenders zum Sklaven eines noch lebenden, in der Materie gebundenen Menschen wird. Ja, die Seele des Organspenders hängt an dem Leib des künstlich Lebenden. Sie wird dazu gezwungen. Das Spenderorgan sich gegen diese Zwangseinkerkerung massiv wehrt und versucht, den Fremdkörper abzustoßen, so erfand die Medizin Pharmaka, die dem Organ die Wehrkraft nehmen. Alles Erfindungen meines Gegners, er meint damit den Teufel, dem die Medizin erlegen ist. Ein anderer Aspekt aber ist die Seele des Organnehmers, die eine noch zwangsweise Verlängerung ihres irdischen Lebens bekommt. Der Organnehmer freut sich über seine Lebensverlängerung, ein Leben, das ihm meistens nur zur Last wird und der Pharma- und Medizinindustrie zum Gewinn. Er weiß nicht, was seiner Seele geschieht, weil er betäubt ist durch die Pharmaka, die seinen Körper zur künstlichen Funktion zwingen. Den günstigen Übergang für seine Seele ins geistige Reich aber hat er versäumt.
Frau Esser, wo ist denn dieser Artikel erschienen?
Ja, das ist, es kommt her vom Werk der Heiligen Liebe, Maureen Sweeney Kyle in Ohio, in Amerika.
Also, und das war dann einfach jetzt hier ein Zitat aus einem Internetbeitrag oder ist das in der Zeitschrift publiziert worden?
Ich habe das richtig gedruckt bekommen, geschickt.
Okay, verstehe.
Und dann habe ich noch, das ist auch, geht über, da hatte die Madonna.
Verzeihen Sie, die Sendung geht jetzt leider schon dem Ende entgegen. Wir haben dann auch um 15 Uhr das Gebet zur Todesstunde des Herrn und es wartet noch ein Anrufer. Ich danke Ihnen für Ihren Beitrag.
Über die eingefrorenen Embryonen sagen. Da sagt die Mutter Gottes, die im Eis der Kryo-Einheiten der Labors zu einer grausamen Existenz zwischen Leben und Tod verurteilt sind, die weder leben noch sterben dürfen und deren Seelen keinen Frieden finden, die oft über Jahrzehnte in der Kälte begraben, gefangen bleiben und verlassen sind. Europa wird keinen Frieden, keine Ruhe finden, keinen Fortschritt erzielen können, bis diese Todesgesetze aufgehoben sind, die jeden Tag gegen Gott und die Kinder Gottes wirksam sind. Also, da sollen wir für beten.
Ja, danke für diesen Appell und diese zwei Impulse, über die wir jetzt gern noch mit Pfarrer Filler ins Gespräch kommen werden. Alles Gute Ihnen, danke.
Ja, Gottes Segen.
Ihnen auch.
Wiederhören.
Pfarrer Filler, in aller Kürze, was meinen Sie dazu, dass sozusagen hier die Organspende auch mit der Seele des Spenders dann zu tun habe, sodass dann auch die Seele des Spenders an den Empfänger gebunden wird, wie die Dame das hier zitiert hat, und zum anderen auch, was die Embryoneneinfrierung betrifft?
Also da muss ich eben das sagen, was ich immer sage. Wenn wir hier von Privatoffenbarungen und Botschaften von Jesus sprechen, müssen wir immer erst fragen, was sagt die Kirche dazu? Ist das eine Erscheinung und Offenbarung, die von der Kirche für authentisch erklärt worden ist oder nicht? Ich kenne das Zitat nicht und kann da weiter auch deshalb nichts dazu sagen. Ich habe eben schon ausführlich über die Organspende gesprochen und denke, das wäre vielleicht meine Anregung, mal eine eigene Sendung zu diesem Thema zu machen, dass man in aller Ruhe die Gelegenheit hat, die verschiedenen Aspekte und Facetten aus ethischen Gründen zu beleuchten und Pro und Contra da darzustellen dann.
Ja, ein guter Impuls, um dieses alles dann mal genau zu behandeln nochmal. Und jetzt dürfen wir die für heute letzte Anruferin, eine Dame, die anonym bleiben möchte, in der Sendung begrüßen. Sie ruft an aus Oberschwaben. Herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Ja, grüß Gott zusammen. Ich möchte einfach haben eine Frage, und zwar über das Verständnis in der katholischen Kirche. Also da, weil das selbst praktizierende Christen oder ich bin auch im Hauskreis, sie haben das vorher so toll dargelegt mit der Dreifaltigkeit, die da gar keinen Zugang mehr dazu haben. Und irgendwo tut mir das weh, kann ich das kaum verstehen, dass das so ist, selbst jetzt in unserem Hauskreis, bei praktizierenden Christen, dass die das nicht mehr das Verständnis für Dreifaltigkeit oder die Stellung von Maria in der Kirche als Miterlöserin, als Jungfrau, als einfach da die Stellung und dass das selbst Priester das einfach in Frage stellt, auch die Realpräsenz Jesus in der Eucharistie, in der Hostie. Und bei uns im Moment ist es ja so, dass sie einfach die Ökumene oder beziehungsweise gemeinsame Mahlfeier forcieren möchte. Und die Frage, wie soll man sich da dazu stellen, was soll man da machen, soll man sich da raushalten, soll man diese Kirche dann also in dieser Gemeinde einfach eher meiden, weil also was ich festgestellt habe, da ist man ziemlich allein mit der Meinung.
Ja, das ist etwas eine ganz schreckliche Erfahrung, die Sie da machen, die leider von vielen anderen heute auch geteilt wird, dass eben die Verdunstung des katholischen Glaubens voranschreitet, auch eben bei praktizierenden Christen, auch gerade im Gebiet der Ökumene gibt es ganz viele falsche Entwicklungen. Und ja, was kann man dazu sagen? Man kann zwei Dinge sagen. Man kann eben einmal sagen, man muss ganz viel beten. Unsere Priester brauchen das Gebet, die Bischöfe brauchen das Gebet. Und wie es Reinhold Schneider gesagt hat, nur den Betern kann es noch gelingen, das Schwert auf unseren Häuptern aufzuhalten. Wir brauchen eben das Gebet, damit der Heilige Geist ordentlich reinfährt und wieder Ordnung schafft. Und das Zweite ist eben das Praktische, wenn Sie eben, das würde ich ganz realistisch betrachten, wenn Sie sehen, ich bin ganz alleine, keiner hört auf meine Einwände, interessiert sich dafür und Sie die Gelegenheit haben, einen katholischen, wirklich katholischen Gottesdienst aufzusuchen, dann spricht gar nichts dagegen, auch dann auszuweichen und zu sagen, dann gehe ich eben nicht in den Gottesdienst meiner Heimatpfarrei, sondern ich suche mir eben einen anderen Gottesdienstort, wo ich eben eine wirklich katholische Messe mitfeiern kann und mich wirklich auch zu Hause führe. Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden.
Mit dieser Antwort auf die für heute letzte Frage in der Serie Frag den Pfarrer zum Glauben neigt sich dieser Grundkurs des Glaubens für heute schon dem Ende zu. Ein herzliches Dankeschön geht zuallererst an Sie, Pfarrer Filler, dass Sie uns Antworten auf die vielfältigen Fragen gegeben haben.
Sehr gerne.
Auch allen Hörern sei herzlich gedankt fürs Anrufen und Zuhören sowie für Spenden. Wenn Sie möchten, können Sie gerne eine CD von dieser Sendung ab Montag bei unserem CD-Bestellservice bestellen oder als Podcast herunterladen auf horeb.org und in der Radio Horeb App. Für Sie hat Leon Bichler in München moderiert und im Anschluss sind Sie jetzt herzlich eingeladen, um 15 Uhr das Gebet zur Todesstunde des Herrn mit uns mitzubieten und mit anschließendem Barmherzigkeitsrosenkranz. Wir sind dazu verbunden mit Wolfgang Hering. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitag, viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb und darf zum Abschluss Pfarrer Filler um die Spendung des priesterlichen Segens bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.